Ja? Das ist das erste Mal, dass ich ohne Übersetzer predige. Also das ist gut, aber auch schlecht, weil sonst hatte ich da ein bisschen Zeit, ein bisschen mehr drüber nachzudenken, was ich so als nächstes sage. Ja, aber ich freue mich sehr zu predigen. Ich habe so einen Freitag vorbereitet und gestern waren wir noch bei Opa und sind mit dem Auto zurückgefahren, hatten eine lange Autofahrt. Und dann habe ich sehr gerne stille Zeit mit Gott. Wenn ich im Auto sitze, höre ich einfach Lobpreismusik. Und dann muss ich sagen, als ich dann über das Predigen nachgedacht habe, ich hätte am liebsten direkt gepredigt, eigentlich. Ja, aber ich möchte sehr gerne über was, also ich werde viel, glaube ich, auch über einen eigenen Prozess reden. Das finde ich am einfachsten, das dann näher zu bringen. Aber ich möchte einfach viel darüber reden, was es bedeutet, in Gott zu vertrauen und was Glaube überhaupt bedeutet, wenn wir sagen, wir glauben an Gott, wir glauben an Jesus. Aber ich möchte vorher erst beten. Also, danke, dass wir ja, hier heute Morgen versammelt sein können. Und ich bitte dich, dass du ja, durch mich sprichst, dass du meinen Fokus und unseren Fokus einfach nur auf dich legst, dass ja, du hier in der Mitte bist, dass du etwas in unseren Herzen tust und mit diesen Worten, die von dir kommen, ja, dass du ja, uns näher zu dir bringst. Amen. Okay. Ja, so. Ich möchte darüber reden, was es bedeutet zu glauben. Und für mich hat diese Frage auf jeden Fall mein Leben verändert vor ein bisschen mehr als 2 Jahren, weil ich bin damit aufgewachsen, dass ich an Gott glaube. Das haben wir auch, ich weiß nicht, wenn man in so einer christlichen Familie aufwächst, dann wird einem das in die Wiege gelegt, dass man an Jesus glaubt, dass man glaubt, dass die Sünde vergeben ist und so weiter. Aber es ist dann eine Frage, was es mit einem macht, weil es für mich nicht das Wichtigste in dem Moment in meinem Leben war. Und dann ja, als ich älter war, ungefähr 18 rum, da habe ich mich eben gefragt, ob ich es wirklich glaube oder nicht. Weil dann gibt es etwas sehr Interessantes, was ich mal gehört habe. Und das ist jemand, es war auch ein Christ, der hat das gesagt, dass entweder ist das hier alles die größte Zeitverschwendung, die es geben kann, oder es ist das Wichtigste in unserem Leben. Und es gibt, ich finde, es ist sehr schwarz und weiß in der Hinsicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es ist einfach dieser Punkt. Entweder ist der Glaube das Wichtigste und es ist die Wahrheit, oder ist es Quatsch? Und dann muss man eben zu diesem Punkt kommen, dass man sich entscheidet, glaube ich das jetzt oder glaube ich das nicht. Und dann hat vor 2 Jahren für mich dieser Prozess angefangen, dass ich eben wirklich in meinem Herzen wissen will, was ich glaube. Und dass ich in diesen Prozess kam, das von meinem Herzen zu glauben. Und dann ja, gibt es auch natürlich den Punkt im Jakobusbrief, wo Jakobus darüber schreibt, dass ein Glaube ohne Werke ein toter Glaube ist. Und dann ist eben diese Frage, was bedeutet es zu glauben? Ist es einfach nur zu sagen, dass man an Jesus glaubt? Oder was ist das wirklich? Und deswegen habe ich mich ein bisschen mehr auch mit dem Wort Glauben auseinandergesetzt. Und ich finde, das Vertrauen, das eigentlich viel besser darstellt. Weil Vertrauen ist wirklich was. Wenn wir jemanden vertrauen, dann beeinflusst das unser Handeln. So, man kann schnell sagen, dass man was glaubt, aber wirklich Gott zu vertrauen, das ist nochmal was ganz anderes. Wenn man wirklich sagt, ich vertraue Gott in meinem Leben, ich vertraue der Bibel, ich vertraue Jesus. Und wenn wir wirklich von Herzen das vertrauen und nicht in unserem Kopf glauben, dann ist das eben diese Transformation, die Gott in uns vollbringt, weil Gott ein transformierender Gott ist, der verändert uns. Wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann ist das nicht einfach was Leeres. Das ist nicht einfach nur, dass wir leere Worte sprechen, aber das ist ein Moment, wo Gott anfängt, uns zu verändern, von Grund auf. Ich meine, wenn es über Neugeburt redet, ich meine, viel mehr kann man nicht transformiert werden, als vom Neuen geboren zu werden, ein komplett neues Wesen zu sein. Und das, ja, ist mir sehr aufs Herz gelegt worden, eben wenn, ja, weil ich wirklich zu diesem Punkt kam, ja, das ist mehr als nur eine so eine seitliche Sache, aber es ist das Wichtigste. Ja, was auch interessant ist, was auch im Jakobusbrief steht, dass, ich weiß jetzt nicht genau, wie es wortwörtlich ist, aber so ungefähr paraphrasiert, ihr glaubt, dass es nur einen Gott gibt, Gratulation, die Teufel glauben das auch, die wissen das und erbeben sozusagen. Es ist nicht nur der Punkt, dass wir glauben, dass Gott da ist, sondern dass wir unser Vertrauen auf Gott setzen, dass wir wirklich glauben, dass Gott es gut mit uns meint, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist. Und dann ist es auch die Sache, ich meine, wir können nur glauben durch Gnade und durch Güte. Und deswegen ist das Gute auch, wenn wir merken, dass wir Sachen nicht wirklich in unserem Herzen glauben in der Bibel, dann müssen wir Gott um Hilfe bitten. Weil aus uns selbst heraus kommen wir auch nicht dahin, dass wir ja, das völlig von Herzen glauben können. Und beispielsweise, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich, in Johannes 14 und in Johannes 6, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Das heißt, wenn wir an Jesus glauben, haben wir das ewige Leben. Und wenn wir dem völlig vertrauen, in unserem Herzen daran glauben, dann gibt es keine Möglichkeit, Angst vor dem Tod zu haben. Das heißt, wenn wir immer noch Angst vor dem Tod haben, bedeutet das, dass wir zu Gott kommen müssen, einfach bitten müssen, dass er uns mehr Vertrauen darin gibt. Weil wenn wir sagen, also war auch für mich beispielsweise sehr wichtig, so ich sage, dass ich an die Bibel glaube, aber dann wirklich zu wissen, was in der Bibel steht, das ist viel wichtiger. Weil wenn ich sage, ja, ich glaube hieran, ich erzähle meinen Freunden, ich glaube an die Bibel, aber ich kenne nur ein paar Sachen, die drinstehen, dann kann ich nicht mit Integrität sagen, dass ich wirklich das glaube. Und das war auch ein Prozess, der vor allem jetzt im letzten Jahr mich wirklich bewegt hat. Und das Wort Integrität, beispielsweise, ich weiß nicht, ob man das in Deutsch so viel benutzt, in Englisch wird das sehr viel benutzt, vor allem an der Base, und das, also da, wo ich in Norwegen war. Und es bedeutet vor allem, das zu tun, was man sagt und das zu tun, was man glaubt. Beispielsweise, wenn ich immer sagen würde, Pünktlichkeit ist so wichtig, aber ich würde nie pünktlich kommen, dann wären es ja alles nur leere Worte, sondern wird ja keiner einem zuhören und so weiter. Und das ist dann auch der Punkt, wenn ich sage, dass ich an die Bibel glaube, aber ich lebe nichts aus, wie soll ich dann Menschen auch zu Gott näher bringen, weil die sowieso denken, das ist einfach nur einer, der leer dahin redet. Und das habe ich auch erfahren, beispielsweise in Norwegen, als ich mit einem jüngeren Kerl geredet habe. Wir haben evangelisiert und der meinte dann, also wir haben Englisch geredet und dann gibt es ein Wort, das ist legit, also das heißt so, ja, was ist die? Ja, legitim, genau. Und dann meinte er so, er hat ja schon andere Christen getroffen, aber ihr seid echt so legitim, ihr meint wirklich, was ihr glaubt und so. Und dadurch hat sie das ermöglicht, dass er uns wirklich zugehört hat, weil er gemerkt hat, dass wir nicht einfach nur was erzählen, sondern dass wir es wirklich mit vollem Herzen ausleben. Und dann auch der Punkt fürs Evangelisieren, wenn man Leuten von Gott erzählen will, wenn man selbst nicht mit vollem Herzen daran glaubt, es ist so schwierig. Es ist so schwierig, Leuten auf der Straße von Jesus zu erzählen, wenn man sich selbst gar nicht ganz sicher ist. Das habe ich auch gemerkt. Sondern wirklich diesen Prozess des, ja, wirklich das Vertrauen mehr und mehr in Gott zu setzen. Das ist eben ein Prozess. Und das Schöne ist, ich weiß, wir sind alle an ganz unterschiedlichen Stellen. Für mich waren jetzt die zwei Jahre sehr rapide, bin ich sehr rapide fortgeschritten, für meine Verhältnisse. Aber es kann halt sein, dass alle von euch weiter sind, aber wir sind alle in dem Prozess. Es ist ein Prozess, der nicht vollendet sein wird, bis wir im Himmel sind. Wir werden mich, solange wir auf der Erde sind, probieren wir ja immer näher zu Gott zu kommen, immer mehr zu sein wie Jesus, aber wir werden diese Perfektion hier nicht erreichen. Aber es geht darum, immer danach zu streben. Und deswegen glaube ich, dass das auch was für jeden ist. Und was ich sehr interessant finde, es gibt das im Englischen, das wird 12-inch Journey, also 12 Zoll Reise genannt. Das ist quasi die Reise vom Kopf ins Herz. Und das ist wirklich was, ja, eben was für mich der Glaube gerade hauptsächlich ist, weil ich so viele Dinge weiß in der Bibel, in meinem Kopf. Ich weiß, dass ich sie glaube und ich weiß, dass sie weit ist, aber ich spüre einfach, dass es in meinem nicht richtig in meinem Herzen ist, weil es so schwer ist, das auszuleben. Und dann geht es halt immer darum, dass ich immer wieder zu Gott komme und einfach sage, ich brauche dich gerade, du musst mir darin helfen. Weil es steht immer wieder, dass wir uns nicht sorgen sollen beispielsweise. Ich meine, wenn wir uns sorgen, rein theoretisch heißt es, nicht nur rein praktisch, dass wir Gott eigentlich nicht vertrauen, weil Gott sagt, sorgt euch nicht. So, dann ist immer der Punkt, wenn ich mich sorge, beispielsweise, ach, als ich in Norwegen war und wir auf den Einsatz gehen sollte, Einsatz gehen wollten, um durch Norwegen zu reisen, dafür braucht man eine Auslandskrankenversicherung. Dann wollte ich die abschließen. Dann habe ich gemerkt, dass ich gar nicht versichert bin. Und dann hätte ich fast nicht danken können. Und ich war, ach, für eine Woche. Ich glaube, ich habe 10 Stunden am Tag gebetet. Weil ich mir immer dachte, halt, wenn ich mich sorge, muss ich mit Gott reden, weil ich gerade von Gott weg bin. Und ich habe mich den ganzen Tag gesorgt. Also habe ich die ganze Zeit nur gebetet. Ich bin rumgelaufen, habe die ganze Zeit mit Gott geredet. Aber so merke ich halt auch, danach bin ich näher bei Gott, auch durch diesen Prozess durch. Und Martin hat es auch gesagt, wir sind Überwinder, aber das heißt nicht, dass wir nicht keine Probleme haben werden oder so, aber es ist eben dieser Prozess und das Wichtigste, einfach immer weiter dran zu bleiben und probieren, zu Gott zu kommen. Weil wir eben immer noch, hier beispielsweise Paulus, ich glaube in Römer 7 ist das, ist auch interessant, was du liest, aber dann ist es eben dieses Prinzip von dem, ich das, was ich nicht will, das tue ich, und das, was ich will, das tue ich nicht. Sozusagen, das ist eben dieses Prinzip, weil wenn wir merken, dass wir gerade etwas tun, was wir eigentlich nicht wollen, dann müssen wir zu Gott kommen. Ich will mich zum Beispiel nicht sorgen, aber ich sorge mich, aber ich kann dagegen nichts tun, weil es kommt einfach. Dann ist das Einzige, was ich machen kann, einfach zu Gott zu gehen und sagen, ich will mich nicht sorgen und komm mit deiner Liebe. Beim ersten Johannesbrief beispielsweise, in Englisch heißt das Perfect Love Casts Out Fear, also sozusagen die perfekte Liebe Gottes vertreibt alle Ängste. Und das müssen wir eben einfach bitten, dass Gott uns wieder mit seiner Liebe überschüttet, dass wir ja einfach diese Ängste nicht mehr haben, weil wir keine Ängste haben brauchen. Jesus sagt auch, wir sollen uns nicht um morgen kümmern, weil heute schon genug Probleme für sich selbst hat. So, das sind eben diese Dinge, wo ich wirklich nach leben will, wo wir alle, glaube ich, nach streben sollten, danach zu leben. Und das ist, glaube ich, deswegen ist die Bibel ist auch so wichtig. Allgemein, das, was wir über Jesus wissen, haben wir aus der Bibel. Wir glauben, dass es Gottes Wort ist, richtig? Und dann ist es so wichtig, mehr und mehr zu wissen, was drin steht. Und mehr zu lernen darüber, Gott näher zu kommen dadurch und einfach, ja, wirklich Gottes Segen dadurch zu spielen, durch sein Wort. Und dann ist es beispielsweise auch sehr wichtig, das war für mich ein Prozess, der für mich gedauert hat, als ich jünger war, ich dachte immer, dass mein Plan besser ist als Gottes Plan. Ich hatte immer so das Gefühl, die Regeln, die man so kriegt, die nehmen einem Spaß am Leben oder die machen einem das Leben schwieriger, zum Beispiel nicht zu lügen oder so. Es ist manchmal so viel einfacher, einfach nur kurze Lüge zu sagen oder sowas. Und dann zum Beispiel auch Sex vor der Ehe oder sowas. Damals, ich habe nicht verstanden, wieso das ein Problem sein soll. Also es sind einfach, ich habe mir selbst mehr vertraut als Gott. Ich dachte, dass ich es besser wüsste. Und an einem Punkt habe ich dann einfach gemerkt, dass es nicht so ist, sondern dass Gottes Plan gut für mich ist. Das steht auch in Jeremia 29, Vers 11, glaube ich. Da geht es darum, dass Gottes Pläne gut sind und nicht um uns zu verletzen, sondern to prosper. Ich kenne die Verse gerade hauptsächlich in Englisch. Ja, aber auf jeden Fall, dass es etwas Gutes in uns tun soll. Und dann ist es auch wieder eben dieses Vertrauen in Gott, dass Gottes Plan gut ist. Manchmal sind Gottes Wege unergründlich. Das steht auch in der Bibel. Aber es ist so wichtig, eben darin zu vertrauen, dass Gott es besser weiß als wir, auch wenn es manchmal so schwierig ist. Ja, und mein Hauptthema, wenn es darum geht, ist eigentlich, wenn es um die Bibel geht, dass es so viele wundervolle Versprechen von Gott gibt, auch viele herausfordernde Dinge, aber eben was es mit uns tut, wenn wir die wirklich von Herzen glauben und wenn wir die ausleben können. Ich möchte was vorlesen, was ich aufgeschrieben habe, weil ich eigentlich einen Stichpunkt machen wollte, aber am Ende habe ich dann doch einen Text geschrieben, der hat mir gut gefallen. Also, ja, es gibt Dinge, die wir in unserem Kopf glauben und wissen, aber nicht in unserem Herzen. So, und dazu gehören die wundervollsten Versprechen von Gott, die unserem Geist quasi unantastbar machen, wenn wir sie mit ganzem Herzen glauben. Aber auch herausfordernde Dinge, da der Glauben uns alles kostet. Aber das ist ein verschwindend geringer Preis für ein ewiges Leben in der Gegenwart Gottes. Und ja, was ich auch sage dann mit dem Geist, dass er quasi unantastbar ist, wenn man überlegt, im Römerbrief steht geschrieben, dass wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und es steht auch geschrieben, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Also Gott ist mit uns und für uns. Und es gibt nichts, was gegen uns stehen können. Und wenn wir das mit ganzem Herzen glauben, dann ist unser Geist eigentlich unantastbar. Und das ist eben dieser Punkt, wenn wir so nah zu Gott kommen, dass eben wir unerschütterlich im Glauben werden. Und es steht nirgendwo in der Bibel geschrieben, dass man keine Probleme haben wird. Deswegen zum Beispiel das Prosperity Gospel. Es gibt Leute, die das Wohlstandsevangelium predigen. Und dann denke ich mir nur, die Jünger, elf von den 12 wurden umgebracht. So, die wurden getötet. Da wird auf jeden Fall nicht gesagt, dass du ein schönes Leben hast hier auf der Erde, nur weil du Jesus folgst. Das ist definitiv nicht der Punkt. Jesus sagt in Johannes irgendwo, die Welt wird euch hassen. Ich meine, das erstmal zu akzeptieren, das ist für mich zum Beispiel noch sehr schwierig, dass ich wirklich auch den Glauben so auslebe und so radikal bin, dass ich sozusagen einfach wirklich immer dafür stehe, auch wenn es meinen Ruf ruinieren würde oder sowas, oder mein Ansehen, mein Stolz. Aber es ist im Prinzip so, dass Jesus schon sagt in der Bibel, die Welt wird euch hassen. Und deswegen ist es auch, was du sagst, es wird immer schwieriger. Die Kultur allgemein, die ist so progressiv, dass die einfach immer dieser Antichrist kommt immer mehr hoch und wird immer mehr verherrlicht eigentlich und als Standard gesehen. Und deswegen ist es so schwierig, den Glauben auszuleben. Aber es steht schon in der Bibel geschrieben, dass die Welt uns hassen wird. Aber es sind eben diese ganzen Versprechen da, auf die wir immer wieder zurückkommen können. Wo Jesus sagt, dass ich habe die ganzen Bibelstellen aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt immer vorlesen muss. Aber eben das in Matthäus 11 steht geschrieben, legt eure Bürden ja, mir auf. Wo er sagt, ihr könnt alles auf mich legen, alle eure Probleme könnt ihr eben auf mich legen und ihr nehmt mein Joch, was leicht und einfach ist. Ja, aber das ist auch so ein Punkt zum Beispiel, wir haben es nicht leicht in der Welt, aber wir haben Gott mit uns und deswegen müssen wir uns um nichts sorgen. Und das sind eben diese beiden Seiten, die der Glauben hat. Es ist schwierig, es ist überhaupt nicht leicht, aber wir können es schaffen, weil Gott dabei ist, wegen Gottes Güte und Gottes Gnade. Und ich muss sagen, so vor allem wenn es ums Evangelisieren ging manchmal, da hat mich vor allem eine Bibelgeschichte extrem inspiriert. Und tut es immer noch, ich kriege tatsächlich Gänsehaut jedes Mal, wenn ich sie lese und wenn ich darüber rede, wahrscheinlich gleich schon wieder. Aber Stephanus ist ja der erste Märtyrer in der Bibel. Und wenn man das liest, ist es einfach nur verrückt, weil man weiß einfach, sobald er angefangen hat zu reden, er wusste, dass er sterben wird. Also es kann ja nicht anders gewesen sein. In dem Moment, wo er angefangen hat zu reden, das war eine ganze, ja, es ging so ganz durch. Und der Heilige Geist hat ihn darin geleitet. Aber sobald, ich bin überzeugt davon, das ist natürlich jetzt nur meine Meinung, aber sobald er das erste Wort gesagt hat, er wusste schon, dass er am Ende sterben wird. Ich meine, wenn man sich das, möchte ich eigentlich mal gerne vorlesen am Ende. Wo ist es? Das war in Apostelgeschichte 7, fängt es an. Das ist ganz in 7? Ja. So, und dann geht er eben durch die ganze Geschichte durch und wie die ganzen Propheten umgebracht wurden und sagt am Ende auch noch, ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln und habt es nicht gehalten. Also er wirft denen auch noch das vor, diesen ganzen Sanhedrin, dem Hohen Rat. Muss man sich mal vorstellen. Die sind alle schon auf 180 und dann sagt er noch, sagt er dir noch die ganzen Sachen, was falsch sind. So, da wusste der schon, ja. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zu Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zu Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, die alle einfach, ja, also, verrückt. Hier stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Aber das ist einfach, da sieht man einfach, dass Stephanus mit seinem ganzen Herzen wusste, mit seinem ganzen Herzen geglaubt. Er wusste, er hat einfach die Wahrheit gesagt, er hat das gesagt, was Gott ihm gegeben hat. Und auch er wusste, er wird dafür sterben. Aber es hat ihn nicht davon abgehalten, weil er mit ganzem Herzen wusste, er wird auch danach bei Gott sein. Er hat einfach diesen Glauben mit ganzem Herzen ausgelebt. Das ist auch, was man allgemein durch die ganze Apostelgeschichte, finde ich, sehr stark sieht und was sehr inspirierend ist. Vor allem, wenn man dann auf einem Missionstrip ist und das liest, ich weiß nicht, es hat mir jedes Mal vom Neuem einfach diese Motivation gegeben. Und ich glaube, das ist auch, was wir in den Alltag mitnehmen können, einfach mehr mit Leuten darüber reden und eben diesen Glauben, wenn wir merken, dass wir noch unsicher darin sind, wenn wir Probleme damit haben, mit anderen zu reden, dass man dann wirklich Gott darum bittet, diese Kraft zu bekommen, diese Motivation, diese Sicherheit im Glauben, dass man gerne darüber redet, dass man nicht nur Sachen sagt, die man weiß, sondern Sachen, die man in seinem Herzen glaubt. Das hat für mich persönlich, um noch kurz dazu zu sagen, auch einen riesen Unterschied gemacht, weil in der Schule damals hatte ich echt Probleme, so über meinen Glauben zu reden. Ich habe nicht viel darüber geredet, habe es eher Piano gehalten. Und ich meine, ich habe natürlich gesagt, dass ich an Gott glaube, wenn mich jemand gefragt hat. Aber es war nichts, worüber ich gern geredet habe. Und jetzt, ich war letztens noch, also ich bin ein bisschen, ja, ich bin immer ein bisschen nervös, wenn ich dann zu Freunden gehe, so an einem Abend, wenn die trinken oder so. Aber meinte einer so, dass ich mal vorbeikommen soll. Das waren hauptsächlich Leute, die ich seit 2 Jahren nicht mehr gesehen habe. Und dann bin ich da eben vorbeigefahren und bin da hingegangen. Und am Ende habe ich einfach nur 2,5 Stunden am Stück über meinen Glauben geredet und Fragen beantwortet. Und das war, und danach bin ich, als ich dann wieder gegangen bin, also ich habe nichts getrunken oder so, ich stand da nur und habe geredet. Und dann saß ich im Auto und ich habe mich Gott so nah gefühlt, weil ich wirklich wusste, dass Gott mich darin leitet. Und auch bevor ich nach Hause gekommen bin, ich mag das Evangelisieren sehr, aber es ist deutlich schwieriger zu Hause auf jeden Fall, finde ich, und auch mit Freunden. Und ich habe Gott darum gebeten, dass er mir einfach die Möglichkeiten gibt, dass ich es nicht initiieren muss am Anfang, sondern dass er die Öffnung gibt und dann werde ich da sein, werde darüber reden. Also davor werde ich mich nicht scheuen. Aber das dann auch wieder dann eben, das ist zum Beispiel eine andere Bibelstelle, dann Gott sagt, bittet und ihr werdet gegeben. Glaubt man das jetzt wirklich von ganzem Herzen? Also wenn du Gott um was bittest, von ganzem Herzen, in Jesu Namen, glaubst du, dass es wirklich passieren wird oder nicht? Und das ist zum Beispiel eine andere Frage. Und dann, ich weiß nicht, ich habe irgendwann gesagt, Gott, ich glaube, dass das dein Wort ist, wenn ich jetzt darum bitte. Solange es übereinstimmt mit deinem Willen, glaube ich, dass es jetzt passieren wird. Und ich glaube, dass du auch willst, dass ich mit diesen Leuten rede. Ich glaube nicht, dass ich es alleine kann, deswegen bitte ich dich um deine Hilfe. Und ich habe so viel über meinen Glauben geredet, obwohl ich es nie unbedingt initiiert habe. Auch noch mit meinem Arbeitgeber und seiner Stieftochter. Die hat dich auch noch erwähnt, Joe. Die meinte, du hättest sie mal zum Hauskreis eingeladen. Ach, wie heißt sie? Lena? Weiß nicht. Aber sie meinte, weil ich habe über meinen Glauben geredet, und dann hat sie so gesagt, irgendwas mit den Gertigs oder so. Ah, die kenne ich. Und dann da hat sie gesagt, ja, der hat mich zum Hauskreis eingeladen. Da habe ich gesagt, ja, muss mal hingehen. Also, ich weiß nicht. es ist sehr cool, einfach darüber zu reden. Es macht wirklich Spaß, wenn man so das in seinem Herzen hat, wenn das so kommt. Ja, deswegen ermutige ich euch auch alle, wenn ihr da noch irgendwie, ja, ich weiß nicht, diesen Punkt noch nicht so habt oder so. Ich meine, für mich ist es auch ein Anfang oder so. Aber einfach mehr zu Gott zu gehen, mehr Gott zu fragen, wirklich zu helfen, zu glauben. Weil dieser Glaube ist eben was, was uns nur durch Gott ermöglicht ist. Nur durch Gnade und nur durch Güte. Das ist auch der Punkt. So, es ist manchmal, zum Beispiel, wenn da auch steht, wer mir folgt, der soll alles hinter sich lassen. Also ziemlich, das möchte ich auch mal eben vorlesen. Ich glaube in Matthäus 10, 37 bis 39. Hier. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und es gibt also in Lukas 14, in Matthäus 19, Matthäus 11, es gibt ganz viele Szenen, wo er sagt, was ist die, also die mir folgen sollen, müssen alles hinter sich lassen. Und dann ist es nicht praktisch gemeint, also es heißt nicht, dass ein Vater jetzt seine Familie verlassen soll oder so, sondern es heißt wirklich im Herzen zu sagen, Gott, du stehst über all dem. Und das ist für mich jetzt leicht zu sagen, weil ich keine Kinder habe, aber es ist einfach dieser Punkt, Gott als Oberstes im Leben zu haben. Und das zum Beispiel ist auch eine Frage, dass, also im Englischen nennen wir das Lordship, also Herrschaft. Das ist eben, ist Jesus Herrscher in deinem Leben? Und dann, das ist echt cool, so wenn man dann einfach, wir haben dann einen Tag, wo man durch verschiedene Bereiche im Leben geht und guckt, ob es da Sachen gibt, die eben wichtiger sind als Gott. Zum Beispiel auch bei Geld, ob man Geld mehr vertraut als Gott und so weiter. Es gibt ganz viele Dinge. Und dann geht es eben darum, wirklich Gott zu sagen, sei Herrscher in meinem Leben in jedem Bereich. Und ich glaube, es hört nicht auf. Es wird immer Bereiche geben, wo man wieder und wieder Jesus zum Herrscher machen soll. Und ich glaube auch zum Beispiel Jesus sein Leben geben, ist nicht eine Sache, die man nur einmal macht oder so, sondern man sollte sich jeden Tag daran erinnern und jeden Tag eigentlich von Neuem sagen. Das war zumindest mein Ziel. Ich mache es jetzt nicht jeden Tag, weil ich es manchmal vergesse, aber ich will es so oft wie möglich machen und Jesus einfach sagen, sei Herr in meinem Leben, ich gebe dir mein ganzes Leben, alles, was ich habe, meine Beziehungen, meine Eigentümer, mein Geld, es ist wirklich, es gehört alles dir und ich will es dir alles offenlegen. Und wenn ich dann von Gott verstehe, dass ich all mein Geld weggeben sollte, wenn ich wüsste, dass es von Gott ist, dann will ich in der Position sein, dass ich es könnte, dass ich nicht mehr an meinem Geld klammer als an Gott. Und es ist eben mit diesen Punkten, das sind eben die eher herausfordernden Sachen, bei denen wir auch Gottes Gnade brauchen und ihn auch darum fragen müssen, wenn wir eben merken, dass wir bei etwas sehr dran klammern, dass uns das irgendwie noch zu wichtig ist. Ich meine, es steht auch in der Bibel, wir können nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Man kann nicht mit der einen Seite noch an den materialistischen oder anderen Sachen festhalten, mit der anderen an Gott, aber wir sollen mit beiden Händen an Gott festhalten. Amen. Und das, ja, und dann brauchen wir eben Gottes Hilfe, um von manchen Sachen loszulassen. Aber Gott sagt, dass er uns auch helfen wird. Deswegen, und der Heilige Geist, möchte ich nochmal vorlesen. Das würde ich sagen, neben dem ewigen Leben, das größte Versprechen in der Bibel, oder eines der größten, ich weiß nicht, werde es nicht vergleichen. Ich will eben gucken, wo ich das aufgeschrieben hatte. Hier, Johannes 14, 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und es steht auch noch in einem anderen Vers dann, dass er in uns wohnt. Das ist so wichtig zu wissen. Aber es ist eben der Punkt, der Heilige Geist ist unser Tröster oder auch Helfer, wenn man da, also es gibt da viele verschiedene Übersetzungen von dem Wort und es gibt auch viele verschiedene Bibelstellen, vor allem auch im Korintherbrief wird sehr viel über den Heiligen Geist noch geredet. Aber es ist so wichtig zu wissen, dass der Heilige Geist wirklich in uns wohnt, dass er dafür da ist, dass er uns hilft. Jesus sagt doch sogar, dass es gut ist, dass er geht, weil er nicht bei allen gleichzeitig sein kann. Aber der Heilige Geist kann es. Das sagt, ich weiß nicht genau, wo er genau das sagt. Ich glaube, am Ende vom Johannes irgendwo. Aber das ist so wichtig zu wissen, dass wir immer zum Heiligen Geist kommen können und darum bitten können, uns eben in diesen Sachen zu helfen, wo wir Hilfe brauchen, auch im Glauben. Ich möchte noch eben durch ein paar Versprechen und so weiter gehen. Ich habe noch Zeit, sehr gut. Was auch sehr cool ist, ich habe mir jetzt nicht die genaue Bibelstelle, aber wenn es um die Geschichte von Josef geht, am Ende vom Genesis, ich glaube, es ist so ziemlich an den letzten Sätze, wo dann die Brüder auch zu ihm kommen und sich entschuldigen, haben schon Angst, weil Jakob gestorben ist. Dachten so, und dann steht auch geschrieben, dass sie Angst hatten, dass Josef sie jetzt alle umbringt oder so. Aber dann sagt Josef eben, dass er ihnen verzeiht und sagt ihm, dass all diese schlechten Sachen, die ihm passiert sind, Gott hat sie ins Gute gewandelt. Also im Englischen die Übersetzung sehr schön, da steht, God turns everything into good. Das steht im Römerbrief und auch in Genesis. Eben, dass Gott die schlechten Situationen, die uns passieren, die uns auch weiterhin passieren werden, das wird sich nicht ändern dadurch, dass wir an Gott glauben, aber dass er sie benutzt, um etwas Gutes daraus zu holen. Ich glaube, das hat Papa auch gesagt darüber, dass er so krank war. Er hat gesagt, dass es ihm Geduld gelehrt hat und auch näher zu Gott gebracht hat, richtig? So, es sind schreckliche Sachen, so, die man eigentlich nicht unbedingt haben will, aber trotzdem wird Gott solche Sachen benutzen und auch eben daran zu vertrauen, auch wenn man durch schwere Phasen geht und so, dass man dann trotzdem darin vertraut, dass Gott das irgendwie zum Guten nutzen wird. Das war cool. Das war eine kleine Offenbarung, die ich hatte in einer Bibelstunde, die wir abends einmal hatten. Ich weiß nicht genau, da haben wir auch über die Apostelgeschichte geredet und dann hatte ich irgendwie, ich weiß nicht, die Apostelgeschichte, wenn ich die lese, da werde ich richtig motiviert. Ich weiß nicht, da kriege ich richtig, ich weiß nicht, so ein richtiges Feuer, wenn man liest. Ich weiß nicht, da ist was dran. Auch wenn dann zum Beispiel da steht, dass hier, ich weiß nicht genau, welche beiden es waren, aber die haben die, ist auch in Englisch so schön, they turned the world upside down. Also die haben quasi die Welt umgedreht mit den Sachen, die gesagt haben. Und das muss man sich mal vorstellen, dass sie da rausgeht. Und es steht wirklich da, dass sie die Welt umgedreht haben. Ich meine, die wurden ja so verfolgt. Das heißt, es war nicht nur so eine kleine Gruppe. Die haben wirklich Chaos gestiftet. Aber das, ja, ich weiß nicht, das finde ich einfach cool, wie man sieht, wie viel Leben darin steckt in Gottes Worten und dem Evangelium. Und ich glaube auch, das haben wir auch immer gesagt, wenn wir evangelisieren waren, Gottes Worte sind nie leer und auch das Evangelium, wenn wir es teilen, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als wenn Leute nicht zuhören oder so, ist es irgendetwas passiert immer. Also nicht dass es Leute umgeht, aber so, aber es ist wenigstens ein bisschen, es bringt Leute wahrscheinlich zum Nachdenken und so weiter. Deswegen sollten wir nie denken, dass es umsonst ist, das Evangelium zu teilen. Es ist immer wert. Ja, genau, aber mein eigentlicher Punkt, da haben wir darüber geredet und dann ging es eben darum, dass einer hatte, glaube ich, gesagt, die dachten ja auch noch, dass Jesus bald wiederkommt, dass sie deswegen so gelebt haben. Und dann hat er gesagt, ja, sollten wir eigentlich heute auch leben? Und dann hat eine gesagt, ja, aber dann müsste man ja eigentlich leben, als ob Jesus morgen wiederkommt. Und dann hat die das einfach so gesagt, aber für mich war das so, so sollten wir eigentlich leben. Vor allem, es gibt auch noch die Bibelstelle, in der Jesus darüber redet, über die, das ist ein Gleichnis, wo der Herr weggeht und die Diener sollen am Tor warten. Richtig?
Ja, warte, ich glaube, es war ein Lukas. Ah,
nee, das, was haben wir das? Warte, es war ein Lukas 12. Ich weiß nicht, gut, dass ich mir die Stelle notiert habe. So. Ja, das war noch. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet so, selig sind sie. Und das ist auch eben der Punkt, es steht in der Bibel geschrieben, dass Jesus kommen wird, die Stunde ist unbekannt. Aber der Punkt ist, wir sollen immer bereit sein. Und ich hatte da mal so gedacht, wenn ich jetzt wirklich, wenn zum Beispiel ich ganz sicher würde, Jesus wird morgen wiederkommen. Ich würde wahrscheinlich jetzt einfach rausrennen, an Türen klingeln und Leuten einfach das Evangelium direkt an den Kopf werfen. Nicht, dass es effizient wäre oder so. Aber es wäre halt, ja, aber das ist so der Punkt. So wie, ich glaube, das würde ich machen, wenn ich es 100% wüsste, wenn es morgen so wäre. Und dann eigentlich dieser Punkt, dass wir so leben sollen, als ob Jesus morgen wiederkommt. Das ist eigentlich das, was hier steht. Wir sollen so leben, als ob Jesus jeden nächsten Moment wiederkommen kann. Und das zum Beispiel ist auch das, das ist was ich immer noch in meinem Herzen haben will, dass ich wirklich mehr und mehr zu dem Punkt komme, dass Gott wirklich zeigt, ja, über mir im Herzen zeigt, so dass, ja, Jesus könnte morgen wiederkommen. Man weiß es nicht. Steht, dass keiner damit rechnet. Ich rechne nicht damit, dass er morgen wiederkommt. Deswegen könnte es ja sein. So, man weiß es nicht. Ja. Und dann gibt es noch andere Verse, auch wirklich, also es hat mein Leben verändert, wirklich einfach mit der Einstellung daran zu gehen, dass die Bibel einfach die komplette Wahrheit ist und ich das glaube. Beispielsweise Jesaja 40, Vers 31, ich weiß jetzt gerade in Englisch auswendig, aber es ist, die auf den Herrn vertrauen, ja, ich kenne nur in Englisch. Those who trust in the Lord will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Das. Ja, habe ich gerade gemerkt, dass es nicht so leicht ist. Ich dachte eigentlich, ich könnte das wohl. Ja. Und es ist auch manchmal, wenn ich einfach fertig bin, dann gucke ich in den Spiegel. Und dann sage ich das einfach. Und manchmal spüre ich das dann richtig. Oder auch während dem Tag, weil es sind keine leeren Worte, die in der Bibel stehen. Wenn wir sowas wirklich beten, dann können wir darauf vertrauen, dass das keine leeren Worte von Gott sind, sondern dass er das wirklich meint. Wenn wir einfach sagen, Gott, ich vertraue auf dich und ich brauche jetzt deine Kraft, dann können wir uns darauf verlassen, dass Gott uns auch wirklich seine Kraft gibt. Und das habe ich immer mehr erfahren. Auch noch eine andere Stelle, hier durch ein paar Bibelstellen. Im Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 18. Da. Denn worin er selbst gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Und das ist auch so eine schöne Sache, weil es so viele Sachen gibt, wo wir versucht werden, so, man weiß nicht, wie man darüber, ja, wie man das überwinden soll oder so, und dann einfach zu wissen, Jesus ist selbst da durchgegangen und Jesus kann uns darin helfen und wird uns darin helfen. Das ist eben auch ein Versprechen, dass er denen helfen kann. Ja, und wenn wir, und dann ist es eben wieder, auch diesen Bibelvers, ich sage den so oft zu Gott, aber es steht eben in der Bibel, wer bittet, dem wird gegeben. Und das heißt, wenn ich Gott um Hilfe bitte darin, dann glaube ich fest daran, dass Gott mir darin helfen wird. Und ja, das gilt für jeden. Das ist wunderbar. Das ist einfach wunderbar. Auch sehr schön, wenn es um die Güte des Vaters geht. In Matthäus 7, Vers 11. Guck mal, was war hier? Ja. Ich lese ab 7 bis 11. So. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da klopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Das ist so wunderschön. Wenn man das wirklich... Ich freue mich, umso mehr ich das in meinem Herzen glauben kann, umso glücklicher macht mich das einfach. Und es ist wunderschön. Ja. Und das Ding ist auch, diese ganzen Versprechen, wir verdienen die zwar nicht, genauso wenig, wie wir das ewige Leben verdienen, aber das ist eben das Schöne, dass es alles nur durch Gnade und durch Güte ist. Das ist, weiß nicht, es ist immer wieder verrückt. Und auch wenn es darum geht, so eben um die Werke im Glauben, auch zum Beispiel Jakobus, der eben sagt, ein Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube, dann ist eben der erste Johannesbrief sehr interessant, wo es nicht steht, dass wir Regeln folgen müssen oder so, sondern es steht da im Prinzip, dass wir Gottes Gebote folgen und das tun, weil wir Gott lieben. Das ist der einzige Grund. Weil wir Gott lieben, folgen wir den Geboten, tun wir, was Gott sagt. Das ist der Grund. Es ist ja auch einfach Vertrauen darin, dass Gottes Gebote gut sind, dass sie auch für uns gut sind. Und dann müssen wir uns nicht Sorgen darum machen, dass wir uns irgendwas verdienen müssen oder so. Wir müssen einfach Gott lieben, das oberste Gebot folgen. Ja. Und ich glaube, so die Dinge, zumindest für mich persönlich, einfach, wo man merkt, dass das Vertrauen an Gott ein bisschen fehlt oder so, sich einfach damit auseinanderzusetzen, Zeit mit Gott zu verbringen, die Sachen vor Gott zu bringen und wirklich Gott in sein Herz zu lassen und Gott transformieren zu lassen. Es ist eben so, Gott ist ein transformierender Gott. Gott, es macht was mit uns. Wenn wir in der Bibel lesen, es macht was mit uns. Wenn wir beten, es macht was mit uns. Wenn wir Gott preisen, es sind einfach diese ganzen Dinge, die uns wirklich, wir sind neue Geschöpfe. Das ist wunderbar. Und einfach zumindest nochmal, also Jesus hat nie ein einfaches Leben versprochen, aber wir können gewiss sein, dass Gott immer bei uns ist. Und das ist einfach, glaube ich, alles, was wir dazu brauchen. Ja, ich möchte noch ein Gebet abschließen. Ja, ich danke dir für dein Wort, für deine Bibel, für deinen Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und ich bitte dich, dass du uns hier in diesem Prozess leitest, dir mit ganzem Herzen zu folgen, wirklich auf die Sachen zu vertrauen, die du sagst, und dich Herr in unserem Leben zu machen. Ich bitte dich, dass du uns einfach immer näher zu dir bringst und dass du uns die Dinge zeigst, in denen wir noch nicht ganz bei dir sind oder dir noch nicht ganz vertrauen, du uns darum hilfst, in diesem Prozess dieses Vertrauen aufzubauen und mit ganzem Herzen diese Dinge ausleben zu können. Ja, nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es von ganzem Herzen wollen. Weil wir dich lieben, Herr. Amen.